Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen Ihnen und schönen Sonntag. Nach den Sternen greifen wollen wir fast alle. Jeder weiß, was mit diesem Spruch gemeint ist. Und wenn ich aber jetzt mal genauer frage, nämlich zum Beispiel, welche Sterne sind es da eigentlich, die zum Greifen nah sind? Wie heißen die? Wie weit sind sie weg? Und in welche Himmelsrichtung müsste ich eigentlich greifen, um sie zu kriegen? Dann geht's ja schon los, ne? Wirklich eine Ahnung von dieser schönen Vorstellung haben ja die wenigsten von uns. Zu Gast ist heute jemand, der sich mit genau solchen Fragen beschäftigt. Der Astrophysiker Michael Büker ist da. Herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Schön, dass Sie da sind, Michael. Wie oft strecken Sie sich denn, um ranzukommen an diese Sterne?
Also die Hand ausstrecken ist nicht sehr erfolgversprechend, aber ich schaue jedes Mal sehr, sehr gerne hin.
Sie liegen und gucken, oder?
Ja, zum Beispiel. Neulich war ganz großartig. Ich war auf dem Weg in Urlaub auf einer Passagierfähre auf der Ostsee. Und nachdem sich ein Gewitter verzogen hatte, konnten wir uns an Deck mitten in der Nacht Stühle hinlegen und nach oben schauen. Und es war sogar der Meteoritenschauer. Also tolle Gelegenheit.
Super Moment erwischt, oder?
Ja, das hätte ich mir kaum besser wünschen können.
Warum die Sterne so faszinierend sind, was wir wissen sollten über das, was uns da umgibt, das bespreche ich mit Michael Büker bis 12. Der ist mein Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Der HR1 Talk heute mit dem Astrophysiker Michael Büker. Michael, meine Redakteurin hat, bevor Sie hierher zu Gast gekommen sind, zu mir gesagt, das ist ein spannender Kerl, an dem wirst du Freude haben.
Oh, ich hoffe.
Jetzt kommt's aber. Meine Hassschulfächer waren Mathe, Physik, Chemie.
Das höre ich so oft, das kratzt mich nicht mehr.
Das heißt, Sie werden auch trotzdem Freude mit mir haben?
Ja, mit Sicherheit. Das Buch ist ja auch ein Projekt sozusagen, Leuten die spannenden Seiten der Physik zu zeigen, wenn sie lange keine Formel mehr von vorne gesehen haben.
Über das Buch sprechen wir später noch. Das heißt, ich war noch niemals auf Saturn. Da kommt schon diese kleine Assoziation zu Udo Jürgens, bei mir zumindest.
Ja.
Wie viel mathematisches, physikalisches, naturwissenschaftliches Verständnis brauche ich denn, um das, was da draußen gerade passiert, dieses Weltall, dieses Universum, alles das, was uns umgibt, zu verstehen?
Physikalisches und mathematisches Verständnis hilft, aber man braucht es nicht unbedingt. Ich glaube, eigentlich beschäftigt es jeden, der unter einem Sternenhimmel steht. Ich glaube, das kann kaum jemanden kalt lassen. Gut, wenn man in einer Großstadt wie hier in Frankfurt ist, dann hat man leider selten was vom Sternenhimmel wegen der starken Lichtverschmutzung. Aber
Lichtverschmutzung?
Ja, das ist bei Astronomen ein ganz
was ist genau
haariges Thema. Wenn überall viele Straßenlaternen an sind, Hochhäuser beleuchtet sind und dergleichen, dann sieht man einfach wenige Sterne. Und das ist zum Beispiel in Großstädten ein Problem. Das Gegenteil kann man immer erleben, wenn man irgendwo weit draußen in der Natur ist und sich plötzlich denkt, mein Gott, wo kommen die ganzen Sterne her? Aber wie gesagt, ich glaube, man kann sich davon faszinieren lassen und ich glaube, das geht vielen so. Und vielleicht ist es eher die Verbindung zur Physik rüber, wo man dann denkt, ach, das waren so viele Formeln und das war irgendwie langweilig und das Schulbuch war doof geschrieben und dann mag ich das lieber nicht hören, sagt sicherlich der eine oder die andere. Aber die Materie bleibt trotzdem wahnsinnig spannend. Und es gibt halt ein paar, die es wirklich wissen wollen, so wie mich. Die machen dann sogar ein Physikstudium mit, weil es so sehr fasziniert. Und ja, jetzt mag ich sozusagen ein bisschen wieder was zurücktragen hin zu denen, die lieber was anderes gemacht haben als Physik und die Geschichten möglichst so erzählen, dass man auch Freude dran hat.
Was wollen Sie denn wissen übers Weltall?
Was da los ist, wie viel es davon gibt, wie weit das noch rausgeht, wie das alles funktioniert, da gibt es einfach unendlich viele Fragen tatsächlich. Also von dem, wo man sozusagen nur einen kleinen Schritt von der Erde runter macht und um die Erde kreist in einem Raumschiff bis hin zu Trips zu anderen Planeten und Sternen. Es gibt einfach so viel Spannendes, was passiert. Manches.
Zum Beispiel, was ist denn so das für Sie Spannendste im Moment?
Wir hatten vor wenigen Monaten die Entdeckung von Gravitationswellen. Da wurden auf der Erde riesengroße Experimente gebaut, wo kilometerweite Strecken mit Lasern abgeschossen werden. Und diese Lasermaschinen haben rausgefunden, dass es so etwas wie Gravitationswellen gibt. Das sind kleine Störungen in unserem Raum und der Zeit, die so durch das ganze Universum wabern. Und nach der Vorhersage von Albert Einstein konnte man sich überlegen, wie die sich nun äußern sollten und hat festgestellt, man müsste ein riesengroßes Messgerät bauen. Und das ist aber tatsächlich gelungen. Und dieses Messgerät hat vor einigen Monaten zum ersten Mal ein echtes Signal aufgefangen. Und nicht nur das ist spannend, dass man es geschafft hat, so eine tolle Maschine zu bauen, sondern auch noch, was dieses Signal uns über das Universum verraten hat. Da waren zwei schwarze Löcher, die jeweils deutlich schwerer waren als die Sonne. Die haben sich so lange umkreist und dabei Energie verloren, bis sie zu einem schwarzen Loch verschmolzen sind. Das hat gemacht. Und das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, für Sie wahrscheinlich wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Wann wird es für mich spannend? Sind diese schwarzen Löcher, ist diese Gravitation dafür zuständig, dass ich ständig meine S-Bahn verpasse oder dass die Toilettenspülung nicht funktioniert oder dass ich vergesse, mir das Haarshampoo aus den Haaren zu waschen, nachdem ich sie eingeschäumt habe?
Dass zum Beispiel Dinge runterfallen, ja, dass man was in der Dusche verliert oder dass das Marmeladenbrot vom Tisch fällt, das ist genau dieselbe Schwerkraft.
Warum fällt es jetzt immer auf die Marmeladenseite?
Also da ist sich die Forschung noch nicht einig. Ich glaube, es hat mit der Höhe von Küchentischen in Europa zu tun, wer weiß.
Michael, sind das eigentlich genau die Diskussionen, die Sie führen, wenn Sie einen ganzen Abend am Küchentisch sitzen und Freunde zu Besuch sind und Sie die dritte Flasche Rotwein haben?
Ja, das mache ich auch gerne. Also man kommt zwangsläufig nach einer Stunde oder so auch auf Zeitreisen und wo könnte man denn hinfliegen? Was macht die Menschheit, wenn die Sonne kaputt geht? Ich liebe sowas.
Michael Bücker ist Physiker. Der ist zu Gast im HR1 Talk heute Vormittag und wir haben ihn eingeladen, auch weil er ein Buch geschrieben hat mit dem wunderbaren Titel Ich war noch niemals auf Saturn. Bevor wir darüber reden, müssen wir so ein Bild von Ihnen malen. Sie sitzen mir gegenüber und ich würde Sie gern beschreiben. Also
nur zu.
Sie sind Ende 20, richtig?
Ja.
Wo sind Sie eigentlich groß geworden?
Ich bin in einer kleinen Stadt in Niedersachsen groß geworden und zum Studium vor 10 Jahren nach Hamburg gegangen und jetzt vor kurzem gerade mit meiner Partnerin nach Dresden gezogen. Hm. Ich verstehe mich am ehesten als Hamburger.
Okay, und verstehen Sie die Dresdner auch als Hamburger?
Naja, es ist beides an der Elbe, ne? Also man findet Gemeinsamkeit.
Also Beziehungsstatus vergeben, das ja. Funktioniert Ende 20, ein Hamburger mit einem langen Bart. Wann ist denn das letzte Mal geschnitten worden?
Versehentlich geschnitten, glaube ich. Das müsste 2006 oder 2007 gewesen sein. Dann habe ich mir gedacht, nee, der bleibt.
Versehentlich. Sie wollten es, aber haben gedacht, oh nee, ohne ja, mit war es dann doch besser.
Ja, genau. Hat sich nicht gelohnt, den abzunehmen.
Hm. Sind Sie ein Dorf- oder ein Stadtkind?
Da will ich jetzt den Einwohnern der Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, nicht zu nahe treten.
Wie heißt die?
Also das war Celle in Niedersachsen. Das ist eine relativ kleine Stadt, liegt nördlich von Hannover. Ich bin ja ziemlich normal zur Schule gegangen, hatte halt so meine speziellen Interessen, ne? Also ich habe viel mit Computern gebastelt, immer mehrere gehabt, dann habe ich irgendwann Linux auf diesen Computern installiert und dann ist eigentlich endgültig vorbei, dann ist man im Nerd-Dasein angekommen.
Sind Sie einer?
Ja, doch. Also der Begriff ist natürlich sehr inflationär geworden in letzter Zeit, aber Außenseiter, Spezialinteresse so, das bin ich schon immer gewesen, würde ich sagen, ja.
Und während die anderen Germany's Next Topmodel geguckt haben oder sich über Comichefte totgelacht haben, sind Sie in Vaters Garage gegangen und haben in Ihrer Ecke gebastelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe in meinem Zimmer durchaus genau an Rechnern geschraubt oder obskure Softwarekombinationen zusammengehackt oder sowas, wobei Germany's Next Topmodel, die erste Staffel, habe ich tatsächlich mit meinen Abiturfreunden auch verfolgt.
Und dann war es genug, war es ausgeguckt.
Geiles Jahr, das hat gereicht.
Wie wird man das denn? Also hat irgendwann Ihnen Oma einen Baukasten geschenkt? Hat Vater Ihnen den Himmel erklärt oder hat Mutter gesagt, du solltest dich mal damit beschäftigen? Woher kam das?
Meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt, wenn es darum ging, meinen Interessen nachzugehen. Und als junger Kerl waren es ja, Dinosaurier und aber auch schon immer Raumfahrt. Und da hatte ich dann Was-ist-was-Bücher und natürlich im Internet viel darüber gelesen und geschaut und dann... Ich weiß nicht, wahrscheinlich spätestens als ich vor dem Rechner saß und mir die Live-Übertragung von einem Space Shuttle Start angeschaut habe und ich hatte Gänsehaut, die habe ich auch jetzt gerade, wenn ich dran denke.
Das stimmt, ja.
Also das hat mich einfach immer so fasziniert und dann dachte ich, okay, Physik ist halt der eine Weg, nicht nur von den Zuschauerrängen das mitzubekommen, was auch schon wahnsinnig spannend ist, sondern mitzureden und vielleicht auch mit dran zu arbeiten. Und deswegen habe ich die Physik gewählt über meine andere ganz große Leidenschaft, das sind die Fremdsprachen. Und da war so Richtung Abitur so ein bisschen die Frage, will ich Physik beruflich verfolgen und Fremdsprachen als Hobby behalten?
Aber das ist ja völlig untypisch.
Also, ja,
dass jemand in der Wissenschaft und in den Sprachen zur selben Zeit unterwegs ist.
Ja, das macht mir aber auf jeden Fall beides Spaß. Naja, es ist ja beides auch eine Denkübung, ne? Also so ein bisschen logisch im Kopf rumbasteln und Worte über verschiedene Sprachen wiedererkennen.
Also ist Physik am Ende nichts anderes als Serbisch? Sie sprechen Serbisch, glaube ich, ne?
Ich lerne es seit einer Weile. Als ich Latein in der Schule hatte, das habe ich als dritte Fremdsprache gewählt, da fiel mir halt auf, dass es sehr, ne, es ist ja so sehr strukturiert, sehr logisch aufgebaut und es hat so ein bisschen was von Mathematik oder Programmierung und das passt einfach beides in meinem Kopf irgendwie gut.
Mhm. Waren Sie damit ein Lehrerliebling Oder waren Sie von den Lehrern eher gehasst, weil Sie mehr wussten als die, die da vorne stehen?
Na, mehr als die da vorne stehen sicherlich nicht, aber auf jeden Fall immer mindestens einmal mehr nachgefragt, als es dem Lehrer gerade irgendwie ins Konzept gepasst hätte. Nö, also die Sportlehrer und die Musiklehrer konnten nicht viel mit mir anfangen, ansonsten war es aber ganz okay.
HR1. Genau meins.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Michael Bücker, Astrophysiker, Buchautor und ich sag jetzt mal Romantiker.
Ah ja, das hat
sich Total Eclipse of the Heart wollen Sie gespielt haben von Bonnie Tyler. Das ist ja nun mal Kitsch pur eigentlich.
Ja,
oder?
Das stimmt. Und wenn meine Freundin das hört, dann wird sie sich denken, großer Gott, nicht schon wieder.
Warum?
Das ist vor einigen Wochen und Monaten der Ohrwurm meines Lebens gewesen. Ich habe das rauf und runter gehört ohne Ende. So sehr, dass ich recherchiert habe, dass es das Lied tatsächlich in 6 Sprachen gibt.
Mhm.
Und habe die alle rauf und runter gehört. Und,
in welchen Sprachen zum Beispiel? Also Englisch, klar, Turnaround.
Genau, es gibt einen Wahnsinns-Cover, wo Bonnie Tyler selbst mit einer französischen Künstlerin das Ding auf Französisch runterhaut.
Okay. Si
Demain heißt das. Dann gibt es Eclissi del Cuore auf Italienisch, das ist mit Neck aufgenommen.
Ja.
Dann eine spanische Fassung, Eclipse Total del Amor.
Ein bisschen härter.
Und dann Eclipse Total del Amor. Und dann gibt es aus Tanz der Vampire die deutsche Fassung, Sei bereit. Und davon wiederum hat die Stage Entertainment auch eine russische Version produziert. Krameschnaja Tma, naja, das kann ich nicht so gut. Und die 6 habe ich rauf und runter gehört, während ich das Buch geschrieben habe. Und deswegen verbinde ich das damit.
Nicht schlecht. Dann spielen wir jetzt mal völlig, es ist fast langweilig, das Original.
Nein, sehr gerne, sehr gerne.
Von Bonnie Tyler. Das steigert sich so schön. Ne?
Ja, genau.
Dann spielen wir jetzt Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Für Michael Bücker, der ist mein Gast heute im HR1 Talk. Schön, dass Sie da sind.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous.
Michael Bücker ist da, der HR1 Talk. Und heute reden wir mal über Sterne, Weltall, den Saturn. Sagt man eigentlich den Saturn? Nee, ne?
Ja, doch, der Saturn, die Venus, das hat so ein bisschen mit den Gottheiten zu tun, nachdem die Planeten benannt sind.
Ich war noch niemals auf Saturn, heißt Ihr Buch, das Sie geschrieben haben. Ihnen geht's wohl nicht allein so.
Ja, das stimmt. Das teile ich mit der gesamten Menschheit. Es war überhaupt noch niemand dort. Die Anspielung natürlich auf den Hit, ich war noch niemals in New York. Zum einen, damit die Leute einen Ohrwurm haben und sich daran erinnern, dass sie das Buch noch mal lesen wollten.
Ich war noch niemals auf Saturn.
Und
genau, was käme da noch weiter?
Ja, ich war noch niemals auf Titan zum Beispiel. Ist ein Mond des Saturn und gibt einen Haufen Himmelskörper, wo wir
war
noch mal hin
könnten.
War nie in Venus-Atmosphäre.
In
Ceres großem Krater.
Also man könnte es schön weiterführen.
Ja, da gibt es im Sonnensystem jede Menge Orte, ja.
Michael, das klingt nach verdammt viel Sehnsucht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Hat Saturn sowas wie eine Landebahn?
Nee, Saturn hat nicht mal eine Oberfläche. Das ist ein Gasplanet. Das kann man sich ganz schwer vorstellen. Man würde in so Wolken reingleiten und wenn es immer weiter runter geht, dann werden die Wolken immer dichter und irgendwann merkt man so, huch, ich bin ja jetzt in der Flüssigkeit. Der Druck wird immer höher und das geht so schleichend über. Am ehesten könnte man wahrscheinlich mit einer Art U-Boot in den Saturn eintauchen. Aber es gibt nichts, um drauf zu landen. Leider.
Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht dieses Spielchen zu starten. Ich packe meine Koffer und nehme mit für Saturn, weil es macht keinen Sinn.
Doch, wir nehmen einfach den Mond Titan. Der kreist um Saturn und der hat eine ordentliche Oberfläche, da fliegen wir hin.
Okay, dann packe ich meine Koffer für den Mond Titan und nehme mit meinen Raumanzug.
Jetzt Raumanzug ist gut, ja, genau. Kamera auf jeden Fall, die beste, die man finden kann.
Mhm. Ein paar Müsli-Riegel.
Genau, Verpflegung ist wichtig, richtig. Würde ich sagen, ein gutes Buch, vielleicht das beste Buch, was man kennt, weil man natürlich lange Zeit...
Sie können doch aus dem Fenster gucken.
Ja, wenn ich auf dem Titan bin, ja, aber auf dem Weg dahin ist mega langweilig.
Ich nehme mit meine Flipflops.
Für unterm Raumanzug, schätze ich mal.
Ja, machen die Sinn oder ist da kalt?
Ich würde lieber im Raumanzug stehen, weil der Boden auf Titan hat, wenn ich mich recht erinnere, so um die minus 200 Grad. Also da würde ich eher nicht mit leichtem Schuhwerk auftreten wollen.
Brauche ich eine Mütze und Stiefel?
Ja, besser ist.
Bräuchte ich auf Saturn auch eine Mütze?
Kann man machen oder nicht, man hat so oder so schlechte Karten. Wie gesagt, außer man sitzt in einem Wahnsinns-U-Boot.
Was ist das denn jetzt für ein Buch, was Sie da gerade vorgelegt haben?
Es ist einfach so ein bisschen, wie wir es jetzt gerade durchgesprochen haben. Ne? Man stellt sich vor, man fliegt irgendwo hin, so, es passieren lustige Dinge, man kann physikalisch ein bisschen dahinter schauen, warum kreist das jetzt alles umeinander, warum bildet sich so ein Mond, warum gibt es so einen leuchtenden Ring um Saturn rum. Diese ganzen Sachen einfach mal beleuchten, während man sich sozusagen auf einer gedachten Reise durchs All bewegt. Das ist die Idee. Und physikalisches Grundwissen wird überhaupt nicht vorausgesetzt. Dafür gibt es einen Haufen Geschichten nach dem Motto, stellen Sie sich vor, das Sonnensystem wäre ein Supermarkt und dann kann man sich der Sache so nähern.
Hatten Sie die Idee?
Dass ich das alles immer gern erzählt habe, war auf jeden Fall schon immer mein Ding. Ne? So diese Gespräche auf Partys. So, ey, was ist jetzt eigentlich hier mit Raumfahrt und so und du bist doch Physiker. Und ich habe diese Geschichten immer wahnsinnig gern erzählt und dann ergab sich die Chance, das tatsächlich mal aufzuschreiben. Das war eine Mordsarbeit, so ein gutes Jahr dran geschrieben, ungefähr die Hälfte meiner Zeit. Aber Riesenspaß.
Mhm. Dieser Proxima Centauri, der ist neulich, da habe ich was drüber gelesen, der erdnächste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Der kommt bei Ihnen vor, Seite 284. Bin ich drüber gestolpert, habe ich gedacht, ah, das kenne ich, das habe ich neulich gelesen. Was hat denn dieser Proxima Centauri jetzt mit einer Pizza zu tun?
Genau, wenn man sich vorstellt, dass unser Sonnensystem irgendwie eine Pizza wäre, dann wäre die Erde darauf so wie so ein Mehlkörnchen, so ein winziges Ding. Und der nächste Stern, der liegt einige hundert Meter weit weg. Ja, also wenn man sich denkt, alles von der Sonne bis zum Pluto wäre auf einer Pizza, dann müsste ich noch einen guten halben Kilometer stiefeln, bis ich beim nächsten Stern bin. Und das ist dann die Entfernung zu diesem Proxima Centauri.
Der Talk in HR1 mit Michael Büker, der ist Buchautor, Astrophysiker, freier Wissenschaftsjournalist auch.
Klingt gut, oder?
Ja, super klingt das. Das ist die Stelle für die akustische Überraschung, Michael. Also irgendwo aus dem Universum, um es mal in Ihrer Sprache zu sagen, kommt jetzt eine Stimme. Mal sehen, ob Sie die zuordnen können. Okay. Ja, ich sage erstmal Hallo in die Telefonleitung.
Ja, hallo nach Frankfurt.
Auf welcher Milchstraße sind Sie sich über den Weg gelaufen, Sie zwei?
Ja, vor 3 Jahren, ich habe es mal nachgeschlagen, stand Michael bei mir im Büro und meinte, ich würde mich gern mal wissenschaftsjournalistisch als Praktikant betätigen. Und ich dachte, jo, netter Kerl, soll er mal machen, bei Welt der Physik.
Hallo Jens, das gibt's ja nicht.
Sie sind erkannt, das ist schön, dann darf ich Sie vorstellen, Dr. Jens Kube, herzlich willkommen. Vielleicht können Sie Michael kurz erklären, wer ist da am Telefon?
Das ist mein vergangener Chef, Dr. Jens Kube, der bei Welt der Physik die Chefredaktion gemacht hat. Das ist das größte deutschsprachige Internetmagazin, das Physik für die Öffentlichkeit erklärt. Und da haben wir eine ganze Weile zusammengearbeitet.
Mhm. Herr Kube, er kam als Praktikant zu Ihnen?
Ja, ganz genau. Michael hatte sein Studium abgeschlossen und hatte wohl schon bemerkt, dass er lieber Wissen aufsammelt und vermittelt, als selbst noch wahnsinnig tief die Laborbank zu drücken. Und das macht er ja auch ziemlich gut, wie wir jetzt ja schon sicherlich gehört und kennengelernt haben. Und da ist es natürlich sinnvoll, verschiedene Formate auszuprobieren. Und bei der Redaktion von Welt der Physik als reines Online-Medium kann man natürlich sehr viele Sachen ausprobieren, Formate ausprobieren, Inhalte ausprobieren und bleibt trotzdem seinem Fach der Physik treu. Und das war wohl für Michael attraktiv genug, da mal loszulegen.
Herr Kube, ich weiß, er hat Ihnen gegenüber gesessen. Beschreiben Sie doch mal, was für ein Typ saß Ihnen denn da gegenüber?
Jetzt bin ich auch gespannt.
Ja. Sie sehen ihn ja auch gerade. Ich hoffe mal, dass er noch dabei geblieben ist. Also ein sehr munterer, aufgeweckter junger Mann mit Tauselbart. Tragen ja junge Männer heutzutage, der die Welt mit sehr offenen Augen sieht, nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, auch im gesellschaftlichen Bereich seine Ideen und Meinungen hat. Und das fand ich immer sehr anregend, mit ihm eben über die Physik, aber auch über andere Dinge zu reden.
Wie viel Nerd ist er denn?
Naja, also wenn Sie Big Bang Theory kennen, dann würde er da, glaube ich, schon ganz gut reinpassen. Jemand, der sein Ein- und Ausgabenkonto auf 50 Cent Auflösung über Jahrzehnte genau führt, das ist schon ziemlich nerdig.
Ist das so?
Stimmt. Aber wie sagt man in Amerika, takes one to know one. Ne? Jens, da sind wir uns ja gar nicht so weit auseinander.
Ja.
Sie wissen, Michael, wirklich, was Sie im Portemonnaie haben jetzt zum Beispiel?
Ja, das weiß ich, wenn ich die Butterbrezel von vorhin abziehe, die liebe ich sehr. Aber ja, tatsächlich, es sind jetzt bald 10 Jahre, dass ich auf 50 Cent genau verfolge, was ich so ausgebe und reinnehme.
Herr Kube, kann er denn Kaffee kochen zum Beispiel? Ist er bei diesen ganz banalen Sachen auch weit vorn?
Ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ob er tatsächlich mal bei uns Kaffee gekocht hat, kann ich gar nicht mehr so ganz genau nachvollziehen.
Lieber zum Bäcker nebenan.
Genau, genau. aber er ist sehr patent, Dinge zu tun, Dinge zu lösen und wie sich das für einen richtigen Nerd gehört, natürlich auch in gewissen Punkten IT-affin. Manchmal haben wir da auch so kleine Posing-Wettbewerbe laufen lassen. Wer schafft es am schnellsten mal eben einen kleinen paar Zeilen Code zu schreiben, um ein konkretes Problem zu lösen? Und eine Kaffeemaschine zu hacken haben wir leider nie zusammen geschafft, aber ja, könnte auch mal ein Projekt sein.
Genau. Was schätzen Sie ganz besonders an ihm?
Die Offenheit, an Ideen heranzugehen, die man an ihn heranträgt und die auch gleich wieder weiterzuentwickeln.
Das sagt Dr. Jens Kube über Michael Bücker, meinen Gast im HR1 Talk. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Danke. Tschüss.
Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.
Hat er Sie auf den Punkt gebracht?
Das war ja die reinste Lobesorgie. Das kann ja gar nicht vollständig sein, aber ich freue mich sehr.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Sonntag.
Und heute sind wir mal wissenschaftlich unterwegs mit Michael Bücker. Der ist Astrophysiker. Jahrgang 87, ein guter Kerl, wie wir vorhin von seinem Überraschungsgast gehört haben. Was für ein Sternzeichen sind Sie eigentlich?
Wissenschaftler.
Und außerdem?
Ich glaube, die Astrologen würden Steinbock sagen.
Welcher Tag?
Och, das überlassen wir mal. Ja.
Dann sage ich immer, ich bin auch ein Steinbock.
Ah, alles klar.
Warum verstehen wir uns jetzt? Warum? Eigentlich darf das doch gar nicht sein. Da kommen so zwei mit so Hörnern aufeinander zu. Also was ich eigentlich wissen möchte, ist, glauben Sie an diesen ganzen Pillefitz?
Nee, also so mit Aberglaube und dergleichen, da habe ich nichts zu tun.
Mhm. Gibt es irgendeinen Hinweis, dass die Sterne etwas mit uns Menschen zu tun haben?
Vielleicht hat es ja was mit der Jahreszeit zu tun tatsächlich. Ne? Das wäre so ein Ansatz, wo ich sagen könnte, okay, dass man irgendwie stimmungsmäßig, wenn man wenig Sonnenlicht sieht oder viel Sonnenlicht so zur Zeit der Geburt oder natürlich der eine Stern betrifft uns am allermeisten, nämlich die Sonne, die ja sozusagen über alles bestimmt, was hier auf der Erde wann wie passiert. Auch der Mond muss irgendeinen Einfluss haben, einfach weil er kulturell schon immer das wichtigste andere Gestirn am Himmel ist. Also da ist man auf jeden Fall kulturell ganz doll geprägt und ja, mindestens die Seeleute damals, ne, die noch keinen magnetischen Kompass hatten oder so, sondern mit Sextanten unterwegs waren, da findet man eigentlich in jeder Epoche noch Berührungen dazu. Heute schicken wir Satelliten hoch und wenn man an den Himmel schaut, dann ist es nützlich zu wissen, ist das ein Flugzeug oder ein Satellit? Was macht der Satellit? Ne? Das hat schon Berührung.
Genau meins.
Genau meins.
HR1 ist hier der Talk mit Michael Bücker, dem Mann, der in den Himmel guckt. Wir haben zu Beginn der Sendung schon mal über dieses Phänomen gesprochen. Sie waren neulich auf einer Fähre und haben das genießen können, den Himmel mal ganz entspannt anzugucken. Wie genau. Oft machen Sie das?
Nicht oft genug, ne? Wie gesagt. In einer Großstadt zu leben heißt, dass man von den Sternen nicht allzu viel sieht, aber wann immer die Gelegenheit ist, so das Sternbild, was ich am schnellsten erkenne und was sicherlich auch vielen so geht, ist der große Wagen. Dann guckt man von da weiter Richtung Polarstern, aha, da ist Norden. Und im Winter schaue ich mir sehr gern Orion an, einfach weil Sirius in der Nähe steht als hellster Stern am Himmel. Und ja, macht schon Spaß. Wenn ich Gelegenheit habe, dann mache ich das.
Was geht dann in Ihnen vor?
Ich denke halt dran, dass das alles Orte sind, wo man auch sein könnte. Also nicht realistisch, nicht ich in meinem Leben und wahrscheinlich auch kein anderer Mensch so bald, aber da gibt es wahrscheinlich Planeten, die da auch drum rumkreisen. Oder man könnte in der Nähe hängen von Betelgeuse zum Beispiel, der oberste linke Stern in diesem Viereck, das von Orion gebildet wird. Das ist ein roter Riese. Das wäre ein richtig roter Stern, wenn man da in der Nähe mit dem Raumschiff rumhängt. Es wäre, als hätte man sich eine Rotlichtbrille aufgesetzt oder so. Also all diese Vorstellungen faszinieren mich. Ich bin dann sofort sozusagen da draußen, wenn ich mir das anschaue.
Mhm. Wahrscheinlich geht es Ihnen in bestimmten Situationen nicht anders wie tausenden anderen Menschen auch, dass wir diese Situation, ein lauer Sommerabend, so wie wir ihn ja jetzt hatten in den letzten Wochen, sternenklar. Man legt sich irgendwo auf eine Wiese, hat den oder die Liebste dabei, guckt dorthin und dann findet man das ganz romantisch. Warum passiert es so vielen Menschen, die das romantisch finden, aber keine Ahnung davon haben, was sie gerade romantisch finden?
Es ist halt einfach ein Wahnsinnsanblick und es ist ein Anblick, den man in dieser Art nicht so gewohnt ist. Dass man fast perfektes Schwarz hat, was der Himmel bildet, wenn kein störendes Licht in der Nähe ist. Und dann diese wahnsinnig scharfen, diese ultrascharfen Lichtpunkte, die dazwischen sind und so ein bisschen flackern, weil die Erdatmosphäre da so ein bisschen die Luft verwirbelt. Und das ist, glaube ich, einfach eine Art Anblick, die man ganz selten hat. Es ist einfach, ja, was ganz Feines.
So, und dann gibt es diese Filme. Diese Filme aus Hollywood, Star Trek zum Beispiel, feiert 50. Geburtstag in diesen Tagen, Raumschiff Enterprise. Dann gibt es Aliens, dann gibt es diese Kampfmaschinen, die aus dem Weltall kommen und die Erde zerstören. Warum gucken wir uns das an und sind davon fasziniert, aber von dem, was wirklich vor unserem Fenster stattfindet, nicht?
Naja, die Leute stehen halt auf Action und auf spannende Geschichten. Star Wars zum Beispiel ist beliebt, weil es einfach eine tolle Märchengeschichte, eine Fantasy-Geschichte ist.
Und gucken Sie das?
Star Wars ist auch was für mich, aber ich bin eigentlich ein größerer Star Trek-Fan. Aber es gibt auch wahre Geschichten. Die eine wahnsinnige Ausnahme ist der Film Apollo 13. Einer der besten Filme überhaupt für mich. Apollo 13 ist eine wahre Geschichte. Ja, drei Leute im All, Riesenlebensgefahr, Wahnsinnszufall. Es gibt diese spannenden Geschichten und naja, im Kino wird halt am liebsten erzählt, dass es knallt.
Mhm. Wie viel Gefahr existiert da draußen wirklich? Gibt es sowas wie Aliens? Gibt es Bewohner auf anderen Planeten, die vielleicht zur selben Zeit irgendwie jetzt über das kommunizieren, was bei uns auf der Erde stattfindet?
Das wissen wir nicht. Wir würden es furchtbar gerne rausfinden. Also bisher ist einfach nicht bekannt, ob es woanders noch Lebewesen gibt. Und Gefahr von Dingen, die von außen kommen? Naja, es ist bekannt, dass große Asteroiden auf der Erde durchaus einschlagen können. Das ist in der Vergangenheit schon passiert. Auch Strahlung ist im All viel unterwegs und es ist vorstellbar, dass sozusagen so eine große Menge Strahlung durch irgendein Ereignis in unsere Richtung kommt, dass wir auf der Erde große Probleme hätten. Und ob das nun mit intelligenten oder super intelligenten Wesen zu tun hat, die hier vorbeikommen könnten oder nicht, das ist eben einfach noch nicht bekannt.
Der Talk in HR1 mit Michael Bücker. Michael, was jetzt kommt, nennen wir den Fragebogen. Ich sage auch gern, das ist das Fragen-Antwort-Ping-Pong, also geht so kurz hin und
alles
her.
Klar.
Ich gebe Ihnen Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende.
Okay.
Ja, mein liebstes Privileg als Wissenschaftler ist?
Mich mit anderen Wissenschaftlern zu unterhalten über das, was spannend ist.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich?
Einen langen Bart.
Ich erweitere mal. Blaue Augen.
Mhm.
Und Sie tragen gerade vier dieser Festivalbändchen um das linke Handgelenk.
Ja, genau. Wobei, die sind jetzt sogar vom Chaos Communication Kongress. Das ist das größte Hackertreffen Deutschlands.
Warum hebt man die auf am Handgelenk? Weil man protzen will oder weil es Erinnerungen sind?
Wenn dann wieder ein Jahr vergangen ist und man ist wieder auf diesem Kongress, dann ist das einmal so ein bisschen was von Credibility. Ey, du warst schon vor 4 Jahren dabei. Der hygienische Aspekt wird dabei meistens außen vor gelassen. Nein, es ist einfach so ein, es ist so ein Identifikationsding. Wer gern Musik hört und bei Musik drin hängt, der hat die Festivalbändchen und ich fühle mich halt unter Computerfreaks wohl und deswegen habe ich die gern dabei.
Ich hasse es, wenn
Leute nicht präzise sind, wenn ich irgendwas wissen will.
Von meiner Freundin habe ich gelernt, dass
ich auch mal die Klappe halten kann.
Sagt sie das?
Nicht so deutlich, aber es ist schon nützlich.
Gibt es wirklich so Momente, wo mal jemand in ihrem Umfeld sagt, Michael, es reicht. Können wir uns jetzt vielleicht über die Champignon-Cremesuppe unterhalten?
Ja, es wird in der Regel netter gesagt, weil ich liebe Leute um mich habe, aber kommt schon vor.
Mein liebster Ort ist?
An der Elbe.
In Dresden.
Oder in Hamburg. Elbe ist gut.
Auf eine Wandertour gehe ich mit meiner Freundin oder Alexander Gerst?
Boah. Also Alexander Gerst könnte ich wahrscheinlich nur einmal. Also sorry Spatz, aber den würde ich mitnehmen.
Was würden Sie ihm zuerst für eine Frage stellen?
Ob er glaubt, dass er das, was er erlebt hat, vernünftig rüberbringen kann. Weil er geht sich ganz viel darin, sozusagen zu beschreiben, was man da erlebt und so weiter. Und ich frage mich, ob er das Gefühl hat, dass es ankommt oder ob es einfach so bombastisch ist, dass man es kaum beschreiben kann.
Würden Sie sich an dem gern mal so anklinken und einmal mit?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sehr gern hochfliegen, ja, wenn einer noch einen Platz frei hat.
Wenn ich eine Märchen- oder Fabelfigur sein dürfte, dann wäre ich gern?
Einer der Noldor in Mittelerde, vielleicht im Krieg gegen Melkor, so im frühen Zeitalter. Ist nicht schön, aber heldenhaft.
Das ist wieder die Stelle, wo ich gar nichts verstehe, aber...
Herr der Ringe.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Halbes Pfund, das sind 250, 30 Cent?
Jetzt nehmen Sie die Bauern, glaube ich, in den Schwitzkasten.
Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass jeder was sagen kann und manche davon die Meinung haben, es müssten ihnen alle zuhören.
Die Piratenpartei.
War ganz geil. Also ist immer noch ganz geil. Das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnserlebnis gewesen. So.
Sie haben sich da richtig engagiert über ein paar Jahre.
Ja, genau. Das hängt alles so ein bisschen zusammen. Diese Hackerkultur, das Physikstudium und auch die Piratenpartei. Da treffen Leute aufeinander, die es gewohnt sind, Außenseiter zu sein. Und das ist einfach eine ganz besondere Art Mensch. Und das ist eine besondere Art Zusammenhalt, die man da finden oder die ich da finden kann.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Oh, wir sind ja gerade umgezogen. Ich habe da, glaube ich, meine alten Uni-Ordner reingetan. Ganz unten rechts steht vielleicht Mathe. Also da werde ich wahrscheinlich nicht so bald wieder reinschauen.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese. Ich kann kein Skifahren.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Oh Gott, Spätschläfer. Nicht Langschläfer. Wir schlafen genauso lang wie andere Leute, nur zu anderen Zeiten. Also wenn man mich lässt, so ohne Arbeit, ohne äußere Einflüsse, dann ist die Zu-Bett-Geh-Zeit so, weiß ich nicht, 3-4 Uhr. Mhm. Und dann halt, ja, 8 Stunden schlafen, ganz normal.
Mhm. Neil Armstrong.
Geiler Kerl. Ich hab seinen Handschuh, den er auf dem Mond getragen hat, im Science Museum in Minneapolis gesehen, mit dem Glaskasten dazwischen, dummerweise. Aber Wahnsinn.
War der da wirklich? Oder haben die uns verarscht?
Der Handschuh im Museum? Den habe ich selber gesehen.
Nee, war der wirklich auf dem Mond 69?
Ja, also es ist eine ulkige Verschwörungstheorie, aber nee, so ein Geheimnis. Also das habe ich aus der Politik mitbekommen. 5 Leute können kein Geheimnis behalten. 3 Leute können kein Geheimnis behalten. Das mit der Mondlandung, das wäre ausgeschlossen.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Michael Bücker, Astrophysiker und Buchautor, über Neil Armstrong haben wir gerade gesprochen, der erste Mensch auf dem Mond, 69. Sie haben gesagt, natürlich war der da, das kann man nicht
wegdiskutieren.
Genau. Fly me to the moon wünschen sich an dieser Stelle, sollen wir spielen. Warum?
Naja, es ist so ein bisschen, einmal musikalisch hat es ja auch was mit, ich war noch niemals auf dem Saturn zu tun, ne? Das Lied ist so eine Aufforderung, komm, flieg mit mir, zeig mir, wie der Frühling ist auf Jupiter und Mars. Aber habe ich auch als Jugendlicher ab und zu mal gehört, den Song, und das, weiß ich nicht, das passt einfach so ein bisschen in diese Sache, so Sehnsucht nach dem Universum.
Wie realistisch ist es denn, dass wir in 40, 50 Jahren, ich formuliere es mal so, dass Sie es zumindest noch erleben könnten, dass wir da echt einsteigen wie in so einen Pendelbus. Heute die Tour Nummer 1 ab zum Mond, in 7 Tagen sind wir wieder zurück, kostet Summe XY. Wie realistisch ist das?
Ich glaube, dass jeder wirklich ständig im All auch unterwegs ist, oder dass es sehr einfach ist, dass es, wenn, dann noch weiter in der Zukunft. Erstmal braucht man natürlich einen guten Grund, zum Mond zu fliegen. Ich glaube, die Baustelle ist zurzeit eher, dass man sich fragt, warum will man eigentlich fliegen? Ja, dass wieder politischer und wissenschaftlicher Wille da ist. Wir schicken Leute raus, wir gucken, wie das da ist. Wir müssen einfach ganz viel, wir müssen ja sogar Sachen neu lernen. Die Mondlandungen sind so lange her, dass manche Erfahrungen gar nicht mehr da sind, wie man damit umgehen würde. Ich hoffe sehr, dass wir in 30, 40 Jahren erlebt haben werden, dass ein Mensch einen Fuß auf den Mars gesetzt hat. Mhm. Das könnte klappen, wenn jetzt sehr viele Leute engagiert dabei sind, die richtigen Leute.
Und die dann sterben wollen, weil sie nicht wieder zurückkommen.
Ja, es wird etwas schwieriger, wenn man die Leute auch wieder zurückholen will, aber es ist keinesfalls unmöglich. Also ja, da bleiben ist eine Option, dann geht's wahrscheinlich schneller. Wir könnten wahrscheinlich schon in 20 Jahren jemanden hinsetzen, der dann nicht zurückfliegt. Aber das ist ja auch so eine moralische Geschichte. Welche Weltraumagentur würde einen losschicken wollen und wissen, dass sie ihn oder sie nicht zurückholen können? Ich glaube, das passiert eher nicht.
Mhm. Wir spielen jetzt erstmal Fly Me to the Moon von Gregory Porter und Julie London für Michael Bücker hier im HR1 Talk. Und über diese Mars-Geschichte muss ich gleich noch ein bisschen mit Ihnen reden.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words,
hold my hand.
Hold my hand.
In other words,
darling, kiss me.
Michael Bücker ist da, der HR1 Talk ist hier, Astrophysiker, Buchautor, Wissenschaftsjournalist sind Sie, Entertainer auch. Darüber können wir gleich noch sprechen. Ich würde gern noch einen Gedanken verfolgen, den Sie gerade hatten, diese Geschichte mit zum Mars fliegen und nicht wieder zurückkommen. Mir bricht das Herz, dass es Menschen gibt, die sagen würden, ich nehme das auf mich, die verabschieden sich von ihren Kindern, von ihren Ehefrauen, um dorthin zu fliegen und der Wissenschaft zu dienen. Würden Sie das machen? Würden Sie da hinfliegen und wissen, ich komme hin, aber dann, ex, danke, tschüss?
Das kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. Also bei aller Liebe und Faszination, das ist so eine weitreichende Entscheidung. Da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Es ist ein wahnsinniges Gedankenspiel, und irgendwo bei der NASA, ESA, bei den Weltraumagenturen sitzen bestimmt Leute, die müssen sich beruflich ernsthaft mit der Frage beschäftigen. Die beneide ich nicht.
Hm. Dann machen wir mal einen Cut und kommen jetzt zu diesem Entertainer, Michael Bücker, FameLab-Sieger 2014. Sie haben eine große Castingshow im Internet gewonnen.
Publikumspreis war das, ja, genau, beim Finale in Bielefeld. Ja.
Sie reden da über Astronomie und die Gäste, die lachen, die sind begeistert, die applaudieren. Wie viel Witz steckt denn in dem, was uns da draußen so umgibt?
Man kann es sich halt immer lustig vorstellen, ne? Also man findet an allen Stellen irgendwie was Lustiges und Humor kann natürlich auch helfen, die Leute in so ein Thema reinzuziehen und ein bisschen mehr Freude an der Erklärung zu wecken. Also mir macht es Spaß, da auch lustige Sachen drin zu finden in diesen Themen.
Ich habe das auch gefunden. Ich habe dort auch diese Quizfrage gefunden, die ich unseren Hörern gestellt habe. Sie haben diese Quizfrage beantwortet nach der Zerstörung des Universums. Sie sind natürlich drauf gekommen, dass es der Latte Macchiato ist. Jetzt müssen Sie uns erklären, Michael, dieser Latte Macchiato und die Zerstörung des Universums.
Das ist ein mögliches Szenario dafür, wie das Universum enden könnte. Wir wissen nicht, welches von mehreren tatsächlich eintreffen wird. Und das eine ist der sogenannte Wärmetod. Das hat nichts damit zu tun, dass es besonders warm würde, sondern dass die Wärme sich überall gleichmäßig verteilt. Und was das für das Universum bedeutet, kann man sich vorstellen, wenn man sich so ein Latte Macchiato vorstellt. Dann ist da Milchschaum und der Espresso und Milch unten und Wunderkerze drin und sieht wunderbar aus. Und wenn ich den jetzt aber vergesse, ja, weil ich, draußen in den Himmel gucke, dann wird er irgendwie unansehnlich. Das mischt sich alles. Erstmal wird das so eine einheitlich braune Farbe, der Schaum verfällt und so weiter. Und irgendwann hat es so die Raumtemperatur angenommen und macht keinen Spaß mehr. Und dieses Verteilen von Wärme, dass sich alles durchmischt und alles sozusagen inaktiv wird, das ist ein mögliches Szenario dafür, was im Universum passieren könnte. Die Sterne würden erlöschen, die Planeten würden aufhören, um die Sterne zu kreisen, reinfallen oder einfach wegfliegen. Und das Universum wäre dann sehr, sehr unangenehm. Mhm. Wie so ein Latte Macchiato, den man zu lange stehen lässt. Es würde einfach alle chemische und physikalische Aktivität aufhören im Universum. Das ist eine gruselige Vorstellung, finde ich.
Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie das da auf der Bühne machen, ne, diese lustigen Sachen erzählen, wie viel Comedian müssen Sie denn sein, dass Ihnen die Leute zuhören?
Meine Mutter hat früher immer gesagt, ich werde bestimmt mal mit Reden mein Geld verdienen. Ich bin jemand, der öfter gerne im Mittelpunkt steht, weiß Gott nicht immer. Aber ja, ich glaube, das muss schon dazugehören. Und das ist vielleicht auch was nicht allzu vielen Wissenschaftlern sozusagen auch mit zum Wesen gehört, dass man so Rampensau ist. Und deswegen sind diese Wettbewerbe, ne, Science Slam oder Fame Lab, sind eben was Tolles, weil man junge Leute sehen kann, die nicht nur von ihrer Forschung begeistert sind, sondern auch gern davon erzählen.
Mhm. Wäre das nicht eine Art und Weise, diese Lethargie in Sachen Wissenschaft bei jungen Leuten tot zu trampeln und sie herauszufordern, diese jungen Menschen, dass sie sich dafür begeistern, wofür sie sich auch begeistern?
Das ist genau das, was passiert. Bei Science Slams zum Beispiel, die treffen sich abends in Kneipen, das ist so eine 19 Uhr, 20 Uhr Veranstaltung in irgendeinem Laden, wo sonst Konzerte gespielt werden oder so. Da wird dann oft das Publikum zu Beginn gefragt vom Moderator oder Moderatorin, wer war denn noch nie bei einem Science Slam?
Dann mache ich meinen Finger hoch.
Und es ist regelmäßig ungefähr die Hälfte des Publikums, und zwar seit Jahren. Es gibt ganz viele Leute, die neu dazukommen, die davon hören. Und wenn die dann einen schönen Abend haben und sie haben von jemandem gehört, der über Physik erzählt, von einer Programmiererin vielleicht, von einem Chemiker, von einer Archäologin, dann ist sozusagen da eine gewisse Tür oder ein Fenster jedenfalls in die Wissenschaft aufgegangen, ne? Und die Leute haben sich gedacht, Mensch, da gibt es Leute, die haben richtig Spaß dran und das Thema war auch irgendwie spannend und das ist, denke ich, genau das, was hilft.
Sie sind ein Missionar.
Ja, für die Wissenschaft. Ja, meinetwegen.
Michael Bücker, wir müssen über was Ernsthaftes sprechen. Fukushima, die Katastrophe in Japan, als sie passiert ist, waren Sie mittendrin im Studium. Wie sehr hat Sie diese Katastrophe persönlich beschäftigt?
Wahnsinnig stark. Also wir saßen in der Bücherei, wie man das als Physikstudent immer tut, waren am Lernen für irgendeine Klausur oder irgendwas und ein Kumpel hatte auf dem Laptop einen Livestream, wo man Hubschrauberbilder sah, wie diese Welle über die Landschaft fegt und es war wie in einem Film, es war vollkommen unwirklich einfach zu sehen, dass das gerade tatsächlich irgendwo passiert. Und ich bin dann mit einem Kumpel zu einer spontanen Kundgebung gegangen, die in der Hamburger Innenstadt war, beides Physiker.
Sie als Physiker sind zu einer Kundgebung gegangen und haben gegen die Kernenergie protestiert, demonstriert?
Ich war erstmal da und wollte sozusagen unter Leuten sein, die das auch beschäftigt, habe mich dann mit einem Kumpel darüber unterhalten. Und die Leute drumherum haben einfach mitbekommen, dass sich da zwei Physiker unterhalten. Ja, wir haben dann von so Dingen gesprochen wie Kühlkreislauf und Reaktordruckbehälter und Kernbrennstabhülse und all diese Sachen. Und irgendwann standen Leute um uns rum. Und das war ein wahnsinniges Gefühl, weil ich dachte, Alter, jetzt erzähl auch keinen Blödsinn. Ja, jetzt geht es darum, dass wenn Leute eine Einschätzung von dir haben wollen, dass du was Vernünftiges erzählst. Also sei vorsichtig mit deinen Einschätzungen. Und dass überhaupt Leute dachten so, Mensch, ein Physiker ist jetzt die Person, die ich sprechen will. Mhm. Wann hört man das schon mal?
Die Kanzlerin, ne, auch Physikerin, ja, hat ja in dieser Zeit, glaube ich, auch so eine absolute Metamorphose durchgemacht. Wahrscheinlich hat sie genau dasselbe erlebt, wie sie auch. Also von der Wissenschaft begeistert, aber von dem, was passiert ist, entsetzt. Müssen wir alles, was bisher passiert ist, auch generell überdenken? Also ist Wissenschaft auch böse?
Man muss ständig überdenken, was man tut, und die Kernenergie ist eben was, wo man Risiken hat und Nutzen von, und die muss man vernünftig gegeneinander abwägen, und es ist wichtig, dass man sich dagegen schützt, althergebrachte Denkweisen oder eine Sichtweise, auf die man sich mal festgelegt hat, so festzunageln, dass man keine neuen Informationen mehr zulässt. Und das gilt für ganz viele Sachen. Das gilt dafür, wie man Gentechnik anwendet, wie man mit der Energieerzeugung umgeht, wie wir auf den Klimawandel reagieren. Die Wissenschaft liefert Informationen und Erkenntnisse, aber die Menschheit muss unter sich ausmachen, wie sie damit umgeht.
Ich gehe den Weg mal weiter. Sorgt die Wissenschaft, sorgen diese hochintelligenten Menschen dafür, dass mit unserer Erde, mit unserem Universum tatsächlich vielleicht irgendwann die Latte Macchiato-Nummer passiert?
Ich glaube, dass es kaum eine vernünftige Alternative gibt, dazu Wissenschaft zu betreiben. Ah, okay. Wir betreiben die aus eigenem Interesse, zum Beispiel aus dem Antrieb, nicht mehr dauernd an Krankheiten zu sterben, entweder selber oder unsere Liebsten. Und die Medizin hat in den vergangenen 200 Jahren unfassbare Fortschritte gemacht. Der Lebensstandard wird für viele, leider für viele auch nicht, ja, sehr erhöht, indem man Elektronik und Technologie nutzt. Das Ganze hat auch eine Schattenseite da, wo die Rohstoffe herkommen und so weiter. Also es geht darum, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Und eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler, der was entwickelt, kann nicht völlig losgelöst sagen, hey, was jetzt damit passiert, das ist nicht mein Gebiet, sondern muss immer mitdenken. Aber Erkenntnisse darüber, wie die Welt funktioniert, die werden einfach früher oder später passieren. Und man muss als Menschheit, glaube ich, als Gesellschaft einfach mitreifen und hoffentlich klug mit dem umgehen, was man vor sich findet.
Ich war noch niemals auf Saturn, heißt das Buch, das Michael Bücker geschrieben hat. Werden Sie irgendwann ins All fliegen?
Oh, das wäre so geil. Nein, wahrscheinlich mein Körpergewicht, mein Alter, das wird nichts mehr. Aber wenn es eine Chance gäbe, es wäre der Wahnsinn.
Bei uns in der Sendung ist es gute Sitte, dass am Ende unser Gast etwas auswendig aufsagen darf.
Oha.
Ein Spruch, ein Satz, eine philosophische Regel. Was fällt Ihnen spontan ein?
Was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist dieses Ding aus dem Faust. Das ist zum einen was Nettes, was die Motivation vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiedergibt. Zum anderen ist es was, wo man einen Euro ins Phrasenschwein stecken muss, zum Beispiel unter Wissenschaftsjournalisten, weil das so oft gesagt wird. Also der Spruch passt einfach zu meinem Beruf.
Ja, dann haben wir Ihnen jetzt einmal gesagt, Sie müssen auch nichts ins Phrasenschwein stecken. Ich habe mich gefreut, dass Sie da waren.
Ja, danke für die Einladung.
Und Sie haben was bewirkt bei mir.
Echt?
Im nächsten Leben passe ich in Physik besser auf.
Bam. Sauber.
Michael Bücker im HR1 Talk, vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Nächsten Sonntag ist Ingo Zamperoni, der künftige Mr. Tagesthemen, bei uns hier im HR1 Talk. Ich heiße Marco Schreil. Machen Sie es hübsch.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.